SWR 2 Forum.
Showdown in London, zerreißt der Brexit Großbritannien. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Am Donnerstag verkündete die britische Regierung, dass sich Europa und das Vereinigte Königreich geeinigt haben. Einen Tag später verließen die ersten Minister das Kabinett und im Parlament gab es von allen Seiten fast nur Kritik für das Verhandlungsergebnis. Es ist das Endspiel für den Brexit und vielleicht für Premierministerin Theresa May. Während in Großbritannien die Emotionen hochkochen, geht die Europäische Union scheinbar unbeirrbar ihren Weg. Am Sonntag soll ein Sondergipfel der EU das Verhandlungsergebnis beschließen. Gibt es einen geordneten oder einen ungeordneten Brexit oder einen Exit vom Brexit vielleicht sogar? Diese Frage kann allein London beantworten. Es diskutieren im SWR2-Forum Udo Seifert-Fauti. Er ist freier Journalist. Er berichtet über europäische und britische Politik und er hat viele Jahre in der schottischen Hauptstadt Edinburgh gelebt und für die BBC und deutsche Medien gearbeitet. Martin Aliot lebt und berichtet für das Schweizer Radio. Nein, er lebt in Dublin und er berichtet für das Schweizer Radio und für deutsche Sender. Die Spaltung Irlands, die Spaltung innerhalb Nordirlands und das Verhältnis der Iren zu Großbritannien beschäftigt ihn seit Jahrzehnten. Und als dritten Gast begrüße ich in London Anne McElvoy. Sie hat für die Times aus Deutschland berichtet und ist jetzt Redakteurin beim Economist, dem Nachrichtenmagazin, das nicht nur über Ökonomie informiert, sondern über alles, was die Welt interessiert, weshalb es dann auch in aller Welt gelesen wird. Frau McElvoy, wir Deutsche sind immer noch ein wenig traurig, dass uns die Briten verlassen. Wir verstehen auch nicht so richtig, warum das Vereinigte Königreich sich von Europa freisprechen will. Haben wir alles falsch gemacht?
Nein, sie haben nicht alles falsch gemacht. Aber es staunt mich immer, wie lange dieses Thema, es tut uns weh, wir verstehen das nicht, wie lange das anhalten kann. Das ist ja,
wir sind halt anhänglich.
So lange jetzt seit dem Referendum her. Man kann sich ja auch ein bisschen Mühe geben. Ich glaube, es ist schwierig zu verstehen. Es ist sehr schwierig für Kontinentaleuropa zu verstehen, was die Briten zu diesem Punkt gebracht hat. Aber das ist so rausgekommen aus diesem Tag, das Referendum, wie es gekommen ist. Und nun müssen wir weitermachen. Denn das ist sozusagen die Herausforderung an Theresa May. Das Land ist gespalten, Europa versteht uns nicht. Das höre ich ja immer wieder. Aber trotzdem muss es weitergehen. Und sie versucht mit diesem Deal, so schwierig und so viele Schwächen, wie es auch hat, sie versucht das jetzt voranzutreiben. Und sie sieht das wirklich als ihr Pflicht als Premierminister in dieser Zeit.
Vielleicht kommen wir ja dem Verständnis ein wenig näher. Herr Seifert-Fauti, ja, die Briten haben sich immer wieder beschwert, dass die Europäische Union ruppig und respektlos mit ihnen umgeht und dass die EU Britannien bestrafen will. Ist der Vorwurf vollkommen falsch?
Naja, also bestrafen, das ist so die typische Denke der britischen Bevölkerung, dass die EU man sie bestrafen wolle. Das ist genau das, was die Vorrednerin gerade gesagt hat. Wir haben, glaube ich, im Moment zwei unterschiedliche Ansichten. Wir haben diese typische kontinentaleuropäische Herangehensweise mit der kontinentaleuropäischen Denke und wir bieten euch jetzt was an, dann könnt ihr doch nicht gehen. Das ist genau das, was ein Brite, ich sag mal sehr genauer als einer, der ständig mit Schottland zu tun hat, was ein Engländer natürlich überhaupt nicht leiden kann. Das genau, sagt er, beweist mir, dass die EU mich bevormunden will, dass sie mir sagen will, was sie zu tun hat. Ich will da raus, komme und koste es, was es wolle. Und schon haben wir genau das. Also meine Ansicht so in der Beobachtung des Ganzen ist, wir haben diese kontinentaleuropäische Denke, die nicht versteht, wie der Brite, der Engländer, der Schotte, der Nordire denkt. Und wir haben dann diese britische Denke, die vielleicht noch nicht so ganz verstanden hat, wie denken eigentlich und wie ticken diese Europäer und dann auch noch gleich 27.
Und dann noch die Iren, die keine Kontinentaleuropäer sind, Herr Aliot. Die Frage, ob und wie und wo die Grenze zwischen Nordirland und der Republik Irland sichtbar oder unsichtbar gemacht wird, war am Ende die alles entscheidende Frage. Sie stand aber von Anfang an auf dem Zettel, aber sie wurde erst zuletzt beantwortet. Die Iren sind derweil über zwei Jahre hinweg durch ein Wechselbad der Gefühle gegangen und nun, Ende gut, alles gut?
Ende gut, alles gut, solange dieser Scheidungsvertrag tatsächlich auch vom britischen Unterhaus ratifiziert wird. Und da sind die Iren natürlich informiert genug, um zu wissen, dass das sehr unwahrscheinlich ist aus der gegenwärtigen Perspektive. Das heißt, sie freuen sich darüber, dass sie mit diesem letztlich Angelpunkt der nordirischen Grenze die Briten, wenn Sie mir erlauben, das zu sagen, vor dem Schlimmsten bewahrt haben, wenigstens vorläufig, aber sie glauben noch nicht ganz an ihr Glück.
Die irische Frage, das künftige Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und Europa, die Frage, in welche Richtung sich Britannien entwickeln wird, darüber wollen wir reden im SWR2-Forum. Aber zunächst einmal sollten wir über die Ereignisse der letzten Tage reden. Also, am Donnerstag präsentierte Premierministerin Theresa May den Kompromiss, der den Austritt aus der Europäischen Union regelt. Danach reichten zwei Minister und einige Staatssekretäre ihren Rücktritt ein, darunter auch Dominic Raab, der Mann, der den Kompromiss ausgehandelt hat. Immer mehr Konservative fordern ein Misstrauensvotum, aber es ist nicht klar, ob und wie es den weiteren Gang der Ereignisse beeinflussen wird, ob es überhaupt dazu kommt. Fünf Minister fordern jetzt Nachbesserungen. Der Koalitionspartner, die irische Partei DUP, hat sich so gut wie aus der Koalition verabschiedet. Und Theresa May, die lässt das alles an sich abprallen und hielt heute Vormittag vor dem Verband der Unternehmer eine Rede, die sogar freundlichen Applaus enthielt. Ich habe mich jetzt tatsächlich kurz gefasst, man glaubt es nicht, das war die Kurzversion, Frau McElvoy. Was passiert da gerade bei Ihnen? Fliegt jetzt die Regierung auseinander oder nicht?
Ja, ich finde es fantastisch, Sie haben das ja wirklich sehr gut zusammengefasst. Also das letzte Stand hier ist alles friedlich für heute. Wir haben uns natürlich gewöhnt an einen Tempus in dieser Sache, dass jeden Tag wenigstens zwei Minister zurücktreten. Insofern ist mal heute haben wir Pause. Theresa May, sie interessiert mich wirklich, wie sie jetzt vor dieser Aufgabe steht. Sie weiß, sie wackelt, sie weiß das ganz genau, das hat sie auch sozusagen angedeutet. Sie weiß, dass das nicht für immer ist, dass sie nicht sozusagen ewig an der Macht hier bleibt. Das wird da doch kein Angela Merkel Prime Ministership. Aber sie macht einfach weiter. Sie war da heute, wie sie sagte, bei dieser industriellen Verband. Da hat sie dann erklärt, aus ihrer Sicht, dass dieser Deal der beste ist, der zu haben ist. Das hat sie immer wieder betont. Und wir warten oder haben auf diese 48 Stimmen gewartet. Das sind 48 Stimmen in der Partei, die ein Misstrauensvotum auslösen würde gegen Theresa May. Aber die sind noch nicht gekommen. Oder noch nicht gekommen. Es kann sein, dass sie natürlich innerhalb der nächsten Stunde kommen.
Wenn sie in der nächsten halben Stunde kommt, können wir das noch vermelden.
Dann können Sie das noch vermelden. Aber dieses Theresa May hat gesagt, okay, wenn Sie mich dann loshaben möchten, dann bitteschön. Bisher ist es noch nicht passiert. Und man kann sagen, die Briten haben so ein bisschen in dieser Zwischenzeit über das Wochenende vielleicht mal ein bisschen mehr Empathie, sagen wir mal so. Egal, ob der Deal an und für sich ein guter oder ein schlechter ist. So ein bisschen Herz für Theresa May ist vielleicht heute da, weil sie steht da und sagt, ich kämpfe weiter. Und die Briten, die mögen sowas.
Also ich hatte das seltsam
gesagt, ja,
Herr Aliot, ja.
Es regt sich ja auch der Verdacht, Frau McElvoy, dass Jacob Rees-Mogg, der Rädelsführer dieser strammen Brexiteers, möglicherweise ein Papiertiger sein könnte. Er hat ja am letzten Donnerstag eine persönliche Kehrtwende vollzogen. Mhm. Früher sagte er immer, es geht nicht um die Person, es geht um die Politik. Und am Donnerstag sagte er, nun will ich auch ein Misstrauensvotum und machte das in einer theatralischen Einmann-Pressekonferenz, sodass alle Leute, die zuschauten, das waren ziemlich viele, glaube ich, mussten annehmen, jetzt kommt der Theaterdonner, jetzt rennen alle Brexiteers und Anhänger von Jacob Rees-Mogg mit ihrem Brief zu Sir Graham Brady und verlangen ein Misstrauensvotum. Seither Schweigen im Walde. Und Sie sagten ja, es kann immer noch passieren, aber der wirklich dramatische Effekt ist verpufft.
Graham Brady ist der Vorsitzende jenes Komitees, das dann darüber entscheidet, ob es ein Misstrauensvotum innerhalb der konservativen Partei gibt oder nicht. Da gibt es komplizierte Spielregeln. Aber wie gesagt, die Voraussetzung ist noch nicht erfüllt. Wie kommt es eigentlich, um mal einen anderen Namen aus der britischen Innenpolitik zu nennen, wie kommt es, dass jemand wie Dominic Raab, der Chefverhandler, zuerst ein Austrittsabkommen verhandelt und danach aber sehr spät, nämlich erst nachdem es verkündet wurde, sagt, und jetzt trete ich zurück, weil ich das nicht unterschreiben kann, was ich da verhandelt habe. Das versteht doch niemand.
Ja, aber das ist eigentlich, glaube das lässt sich besser so verstehen. Der hat das nicht ausgehandelt. da war nicht der Minister, der das ausgehandelt hat. Da war das der Minister, der für den Brexit zuständig ist. Das heißt aber, ein Brexit ist und schon seit langer Zeit ein Brexiteer. Er will aus der EU austreten und er findet, dass der Deal, den wir jetzt vor uns haben, nicht zufriedenstellend ist. Er hat das nicht ausgehandelt. Das hat prinzipiell Number 10, also Theresa May und die Mannschaft unter Theresa May und ein Beamter da, der Ollie Robbins heißt. Der war eigentlich der Chefverhandler von Theresa May. Wenn man das klarstellt, ich weiß, das geht ein bisschen ins Detail, das tut mir leid für die Hörer.
Na, wir wollen ja uns ja Mühe geben mit dem Verständnis, stimmt, haben wir anfangs gesagt.
Ja, aber der Dominic Raab war ein Teil dieses Gleichgewichts zwischen Brexit und Remain und für die, die für den Verbleib waren und sind im Kabinett. Und das, was, wenn man das so unter diesem Aspekt versteht, ist es vielleicht ein bisschen klarer. Aber ich fand das auch eine sehr gute Frage wegen dieser Kehrtwende. Die Frage ist, diese 48 Stimmen, die kommen vielleicht noch an dem Punkt, wo die Brexiteers, die im Kabinett geblieben sind, wenn es wirklich so weit ist, und das hatten Sie bei Ihnen, glaube ich, dort in den Schlagzeilen, in den Meldungen, dass es nun wirklich überhaupt keine Bewegung gibt aus Brüssel, dann kann es noch sein, dass Jacob Rees-Mogg vielleicht war ein bisschen früh da und da war er schon am Donnerstag da mit und wollte die Premierministerin schon am Donnerstag ablösen. Aber sie ist noch nicht sozusagen ganz außer Gefahr. Das kann noch kommen. Sie kämpft weiter und sagt, solange ich da bin, na okay, bitteschön. Es ist immer ein Problem, es ist immer eine Krise. Am nächsten Tag bin ich immer noch da. Und das ist der Stil von Theresa May.
Ja, das Ganze kann man, glaube ich, noch toppen, wenn man sich mal anschaut, dass wir jetzt schon im Verlauf der Verhandlungen den dritten Brexit-Minister von Her Majesty's Government in London haben. Der dritte neue, der gerade ernannt worden ist, auch das höre und staune das als Kontinentaleuropäer. Also wer in Deutschland, wer in der Schweiz irgendwo Minister wird, der hat eine Aufgabe zu verwirklichen. In diesem Fall, der neue Brexit-Minister ist ausdrücklich nicht für den Brexit zuständig, sondern für die Abwicklung der internen Verhandlungen, die also im UK laufen, während auch weiterhin Theresa May und Ollie Robinson die Oberhoheit haben. Und was mir ganz verdächtig erscheint, wir haben seit Tagen von zwei ganz wichtigen Leuten nichts mehr gehört. Boris Johnson und David Davis, dem ersten Brexit-Minister. Das ist schon fast verdächtig. Das sind dieselben, die auch nach dem EU-Referendum 2016 tagelang abgetaucht waren, obwohl sie es eigentlich initiiert haben. Und die einzige, die damals auftrat, auch das erinnern wir uns, und es passiert heute weiterhin, war die schottische First Ministerin Nicola Sturgeon, die sehr dezidiert das Zepter in die Hand genommen hat und hat gesagt, für mein Land muss ich jetzt aktiv werden. Das tut sie weiterhin, auch wenn London und Frau May sicherlich nicht oder wenig darauf hören.
Ein Argument, das jetzt häufiger zu hören ist, der Austrittsvertrag sei das Schlimmste aus zwei Welten. Er macht weder die Befürworter noch die Gegner des Brexits glücklich, aber er vereint sie im Dagegensein. Hat der Vertrag denn irgendeine Chance, vom Parlament angenommen zu werden, Frau McElvoy?
Mit Schwierigkeit. Man kann immer versuchen, sozusagen ein bisschen Mathe zu machen und da alles zusammen. Und wenn genug Labour-Abgeordnete mit der Regierung stimmen, dann könnte es sein, dass es knapp durchkommt. Ich wage es zu bezweifeln. Und das ist, glaube ich, ich bin nicht die Einzige, die sich so ein bisschen mit Parlament und mit den Abgeordneten beschäftigt, die so denkt. Nur man müsste auch sehen, das kann auch noch mal kommen. Man könnte sagen, okay, wir haben das ja diesmal nicht geschafft. Da warten wir ab, was passiert und wir versuchen es dann vielleicht, versuchen wir das irgendwie zu pushen, dass wir das dann ein zweites oder ja, zweites Mal, das würde vielleicht schon reichen. Die Frage ist nur, das gibt, weil wir hier sozusagen ohne eine festgeschriebene Verfassung operieren. Es gibt ja sozusagen im geistigen Sinne eine britische Verfassung, aber es steht nicht, wie so schön und ordentlich ist in Deutschland, es steht nicht mehr so auf Papier. Es ist nicht ganz klar, was dann passiert. Man könnte sagen, okay, dann bietet Theresa May ein Minderheitsregierung an, zum Beispiel. Aber das würde dann wirklich, glaube ich, sehr schwierig finden, in so einer Sache wie von einer Wichtigkeit, einer Bedeutung für die ganze Nation, dass sie das sagt, ja, ich mache das dann alleine. Das geht vielleicht nicht. Und dann wird sie die dann eher abgelöst. Sie, sozusagen, sie würde sich abgelöst befinden, ob sie das wollte oder nicht.
Ja, nur, Frau McElvoy, das ändert ja die Arithmetik im Unterhaus nicht, wenn man die Chefin stürzt. Und mein Verständnis der britischen Verfassung war bisher immer und ist es immer noch, dass das Unterhaus, zugegebenermaßen mit dem Blinddarm des Oberhauses noch angehängt, souverän ist. Die Regierung ist letztlich bei allen prozeduralen Schikanen gezwungen, den Willen des Unterhauses zu erfüllen, wenn das Unterhaus sich denn mal zusammenrafft und einen gemeinsamen Willen formuliert.
Ja, aber ich glaube, Nein, das glaube ich, Herr Alliot, das glaube ich nicht, weil man muss ja ganz genau hinschauen, dass was für ein Votum das ist. Das heißt, dass das Parlament, das kann entscheiden, aber es kann die Regierung nicht dazu zwingen, das durchzusetzen, was das Parlament, und das Parlament kann nur sagen, ja, wir finden das gut oder wir finden es nicht. Und es kann natürlich auch mit viel Änderungen, und Sie wissen, wie das so ist, das ist auch im Bundestag nicht anders. Aber das stimmt. Aber das Parlament kann das Exekutiv nicht zwingen. Und das ist so ein bisschen diese Lücke und das Einmaligkeit dieser Situation. Man könnte sagen, in schlimmsten Fällen, da haben Sie, glaube ich, Sie deuten da richtig hin, da kommt es sowieso zu einer Auflösung und dann haben wir eine große Wahl, irgendwie die große Wahl oder vielleicht, und Sie werden vielleicht noch darauf zu sprechen kommen, aber eine große Wahl ist zwar auch in der, glaube ich, in der 70er Jahre, es wird meistens so gelöst, dieses Standoff, sozusagen das Konflikt zwischen Parlament und Regierung, und das ist dann, in der 70er Jahre war das vielleicht ein bisschen häufiger als jetzt, das vergessen wir jetzt, weil wir alle so in der Gegenwart leben, in der Politik, ne?
Ja, aber ich glaube, man muss auch mal dazu sagen, was so in der letzten Geschichte eigentlich gelaufen ist. Also wir haben seit 1707 die Zusammenlegung der schottischen und der englischen Parlamente zu diesem House of Commons in Westminster in London. Danach war eigentlich immer klar, dass dieses Parlament doch eine sehr starke Stellung hat. Und diese Stellung, nach Meinung vieler hier auf dem Kontinent, hat das Parlament eigentlich aufgegeben, weil plötzlich, wenn man die offiziellen Reden hört, wenn man auch die Diskussion hört, ist der Will of the People plötzlich das Entscheidende, also der Wille des Volkes. Also irgendwie hat die britische Regierung es geschafft, diesem Parlament doch sehr viel Macht wieder zu entreißen, um alleine zu entscheiden. Wir erinnern uns, dass eigentlich das niemals von am Volk gewählte House of Lords eigentlich die Regierung gezwungen hat, wiederum das Parlament mit ins Boot zu bekommen. Und plötzlich gilt nur der Will of the People. Also wenn man das mal verfassungsrechtlich anschaut, eine hochinteressante Diskussion. Und alle meine Überlegungen, die ich über das United Kingdom im Laufe der letzten 30 Jahre hatte, waren dahin, wer sagt jetzt eigentlich was, wo es weitergeht. Und wir haben es eben gehört. Wenn dieser Deal nicht über den Tisch geht im Unterhaus, und es wurde in den letzten Tagen oft genug auch am Donnerstag bei Prime Minister's Question Time vorgerechnet, wer eben, dass sie gar keine Chance hat, das durchzubekommen, weil 35 Abgeordnete der Scottish National Party stimmen eindeutig gegen den Deal. Das sind die ersten 35. Labour-Abtrünnige werden dagegen stimmen, weil auch Labour ja eigentlich den Brexit will, aber auch nicht weiß, wo sie steht. Dann die Abtrünnigen, über die wir schon geredet haben, von der konservativen Partei, wollen auch diesen Deal nicht. Also man fragt sich jetzt eigentlich, wenn man auch eben gehört hat, die EU wird auf gar keinen Fall neu verhandeln. Ja, worüber verhandeln wir jetzt? Wie geht's weiter? Und wo sind wir eigentlich? Wenn er abgelehnt wird, stehen wir da. Die Frage ist, haben wir dann wirklich Cliff Edge, No Deal, keinen Deal, und am 29. März bricht in Europa alles zusammen, weil die Briten nicht mehr wollen oder die EU nicht will?
Showdown in London, zerreißt der Brexit Großbritannien, unser Thema im SWR2-Forum. Und es diskutieren Udo Seiwert-Förty, er ist freier Journalist, Martin Aliot, Korrespondent in Dublin, und Anne McElvoy, sie ist Senior Editor der Zeitschrift The Economist in London. Frau McElvoy, Ihnen fällt jetzt wirklich die undankbare Aufgabe zu, uns immer und immer wieder Dinge zu erklären, für die Sie wahrhaftig nicht verantwortlich sind. Ich entschuldige mich auch dafür, aber es bleibt einem einfach nicht erspart. Dieses Ding mit dem Willen des Volkes, the will of the people, alle führen das im Munde. Und man fragt sich wirklich, ich frage mich das, was hat das in einer Demokratie zu suchen, wo wir doch wissen, dass eine Demokratie aus dem Willen vieler Menschen besteht. Es gibt vielleicht eine Entscheidung, aber immer sehr, sehr viele Willen. Und wenn ich ganz gemein sein will, Frau McElvoy, könnte ich jetzt sagen, ich bin jetzt ganz gemein. Diese vorgezogene Wahl von Theresa May, da hat sie gesagt, sie will eine starke und stabile Regierung haben. Ihr reichte die absolute Mehrheit nicht. Sie wollte noch mehr Mehrheit haben. Und dann hat ihr der Wähler eine schwache und fragile Regierung gegeben. Da kann man doch auch sagen, das ist der Wille des Volkes, diese etwas unfähige, seltsame Regierung mit der DUP an Bord, oder? Das war gemein.
Trotzdem gewählt. Ja, bitte. Man hat mir schon Schlimmes vorgeworfen. Nein, die Wille des Volkes ist wirklich, wie wir jetzt gerade gehört haben, das ist wirklich ein interessanter Begriff, weil wir sehr selten ein Referendum haben hierzulande. Ich weiß, es ist auch unbeliebt in Deutschland aus ganz verständlichen historischen Gründen. Man muss es aber so ein bisschen mehr vielleicht so aus der britischen Perspektive. Wir hatten natürlich ein Referendum in Schottland. Das hat Herbert Fauti viel drüber gesprochen und geschrieben. Das heißt, es ist nicht so neu für uns. Wir haben sozusagen eine Liebe zu Referenda entdeckt in diesem Land. Wir hatten auch eine über die Art und Weise, wie wir wählen. Also wir haben da so ganz komische Sachen entdeckt und das vielleicht besser in der Schweiz ankommt als hier. Aber das Referendum hat stattgefunden. Alle Parteien haben gesagt, dass sie das unterstützen, dass sie das billigen. Und als das Ergebnis nicht so gekommen ist, als, sagen wir mal, wie man manchmal vielleicht ein bisschen zu oft hier sagt, die Eliten so sich so vorgestellt haben, dann wollten sie die Wille des Volkes natürlich nicht respektieren. Jetzt sage ich es ja auch ein bisschen gemein, von der anderen Seite vielleicht zu beschreiben. Und das war ein Unterschied, nicht ein großer Unterschied, 52-48. Man muss aber bedenken, dass das 8,6 Millionen Wähler, das ist ein ziemlich, das ist Substanz, dieser Unterschied. So muss man damit anfangen. Man kann nicht nur sagen, ja, mir wäre es da lieber, es wäre überhaupt nicht passiert. Und das ist vielleicht der Ton, der manchmal so von Europa kommt und auch hier für sozusagen die extrem für den Verbleib sind. Und sie müssen damit rechnen, dass sie müssen sozusagen diese Wahl, dieses Referendum wenigstens ein bisschen Respekt vor diesem Ergebnis haben. Dann kann man weitersehen, ob das möglich ist, wie man das vielleicht mal versucht, mit Kompromissen zu lösen. Das hat Theresa May versucht. Vielleicht nicht erfolgreich, aber sie hat es ja wenigstens versucht, hat sich Mühe gegeben.
Herr Seibert-Fauti.
Darf ich ganz kurz...
Ja, dann Herr Alia zuerst.
Darf ich ganz kurz eine schweizerische Glosse, die Hörerinnen und Hörer haben vielleicht gehört, dass ich aus der Schweiz komme, einschieben. Als die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für die sogenannte Masseneinwanderungsinitiative stimmten vor ein paar Jahren mit 0,3 oder 6% Differenz, da hat die schweizerische Regierung anschließend versucht, das umzusetzen, indem sie möglichst wenig am Ist-Zustand änderte und die lautesten Schreier eigentlich ignorierte. Die Regierung May ging den umgekehrten Weg. Theresa May ist konvertiert. Sie war ja ursprünglich gegen den Brexit, muss seither ihre Glaubwürdigkeit fast stündlich nachweisen, indem sie schrille Forderungen stellt und hat sich damit, glaube ich, eingeboxt. Sie hat ihre Optionen nach dem Juni-Referendum von 2016 unnötig stark beschnitten.
Also zum Will of the People möchte ich vielleicht nochmal sagen, es wäre ja schön gewesen, ich habe tatsächlich diese Wahlnacht miterlebt beim schottischen Unabhängigkeitsreferendum, auch beim EU-Referendum, bei der General Election und habe hautnah miterlebt, wie so Schotten über dieses EU-Referendum nachgedacht haben. Also wenn es wirklich einen einheitlichen Willen des Volkes in Großbritannien gäbe, wäre das ja schön. Also wir haben wahrscheinlich auch einen einheitlichen deutschen Willen, mal abgesehen von einigen Bayern oder anderen, aber mit dem wir leben können. Wir haben aber im UK einen Will of the People, den ich nicht so ganz verstehe. Denn täglich wird mir gesagt, the Will of the People der Schotten ist ganz anders. Sie wollen drinbleiben in der EU und unbedingt in der Zollunion. Dann höre ich aus Nordirland, dass 10 DUP-Abgeordnete nun raus aus der EU wollen, aber mit Sinn Féin, der anderen Partei, nämlich den Katholiken, dort in Nordirland redet niemand und sie sind bei den Regionalwahlen nahezu gleich auf. Und dann gibt es den Willen des Volkes in Wales. Der ist auch etwas sehr pro-europäisch, auch wenn sie anders abgestimmt haben. Und dann kommt der Will of the People der Engländer. Und jetzt soll ich mir daraus, und stellen Sie sich bitte mal die EU-Verhandlungsdelegation vor, die sich aus vier Willen eines Volkes plötzlich ein Will of the People 52-48
machen soll. Gott sei Dank müssen wir diese Leistung nicht erbringen. Es reicht vollkommen aus, mit einer Regierung zu verhandeln. Die sagt dann schon, was sie will. Aber das Parlament scheint ja auch zumindest einen kleinsten gemeinsamen Nenner gefunden zu haben. Dieser Spruch, no deal is better than a bad deal, der ist nun tatsächlich vom Tisch. Auch Theresa May sagt das nicht mehr. Jetzt scheint man sich ja einig zu sein, any deal is better than no deal. Also man möchte auf jeden Fall dieses No-Deal-Szenario verhindern, weil das tatsächlich katastrophale Auswirkungen hätte auf alle möglichen Lebens- und Wirtschaftsbereiche. Findet sich über diesen Weg vielleicht doch noch so etwas wie ein Konsens?
Also wenn Sie mich das fragen, das ist der Grund, warum wir hier genau dieses Gespräch haben, das wir heute haben. Theresa May hat versucht, und das sehe ich vielleicht ein bisschen anders als Herr Alliot, sie hat versucht, am Anfang hat sie so ein bisschen, da haben Sie recht, Herr Alliot, so ein bisschen in diese Richtung Hard Brexit gesprochen, aber das lag ihr nicht am Herzen. Sie hat natürlich, wie Sie erwähnt haben, für den Verbleib gewählt. Dann hat sie, und das war, glaube ich, der Fehler von Theresa May, ist, dass man nicht so sicher war, was sie wollte. Und das hat mir auch manchmal die Bundeskanzlerin gesagt, sagen Sie mir, was will denn diese Theresa May? Aber der Theresa May hat sich doch entschieden, dass sie dann für den weicheren Brexit eintritt. Mhm. Und das ist vielleicht ein bisschen unfair, wenn man sagt, okay, ja, ich verstehe nicht diese Wille des Volkes, das ist alles umstritten, in Schottland sind sie dagegen, Nordirland, aber eigentlich in Schottland, schauen Sie mal auch kurz die Zahlen an, dass die Wählerzahl war mehr für den Austritt als für den Verbleib. Wir können nicht, man muss das ja krass ausdrücken, die Zahlen waren so. Und Theresa May hat versucht, das, glaube ich, so zu dämpfen und so ein bisschen so mit ihrer Art hier und da einen Kompromiss zu machen. Der Deal sieht dementsprechend aus wie ein Weihnachtsbaum, da hängt man ziemlich alles dran und jetzt ist niemand zufrieden, weil der Baum nicht aussieht, wie es aussehen soll. Aber wenn man sagt, ja, sie ist dran schuld, ich finde es nach wie vor, und ich komme, vielleicht haben Sie ein bisschen den Eindruck, dass ich große Theresa May-Fan bin. Ich bin auch manchmal sehr kritisch die Art und Weise, wie sie regiert und dass sie vielleicht dann nicht, sie ist kein Überzeugungspolitikerin in dem Sinne, aber sie versucht aus einer unmöglichen Situation sozusagen ein bisschen Versicherung für sich und für das Land zu kriegen, dass das Schlimmste nicht kommt. Und wenn alle sagen, ja, aber so wollte ich das nicht haben, dann kann es sein, dass es zu No-Deal kommt. Und wie Sie ja selbst, also so rundherum, aber sind wir alle der Meinung, dass es wirklich kein gutes Ergebnis wäre.
Die schlimmste, die größte Frage in diesem ganzen Komplex ist ja noch immer Irland. Herr Alliot, wie groß ist denn eigentlich die Gefahr, dass im Falle einer Grenze es tatsächlich wieder zu Unruhen und Gewalt kommen könnte? Also das Handelswege, dass Wirtschaftswege, dass Produktionsketten zerrissen werden, alles klar. Aber ist die Erfahrung von jahrzehntelangem Frieden und Wohlstand auf der irischen Insel nicht ausreichend, um dauerhaft Frieden zu gewähren?
Es fragt sich, wie Sie Nicht-Frieden definieren. Ich erwarte keine, Sie haben das Wort Unruhen erwähnt, das erwarte ich nicht. Ich glaube, ich habe von niemandem gehört, der das erwarten würde. Aber um ganz konkret zu sein, Herr Ihm, Wir kriegen Grenzkontrollen, da gibt's Kameras an der Grenze, die stehen auf einer Stange und nach der Montage in der ersten Nacht sägt jemand diese Stange um, um es ganz harmlos zu halten. Das passiert 3-4 Mal hintereinander an den verschiedensten Orten und irgendein Schlaumeier kommt dann auf die Idee, einen Polizisten neben die Stange zu stellen. Und dieser Polizist ist exponiert von Seiten von Splittergruppen der irisch-republikanischen Armee, die den Namen politisch letztlich nicht mehr verdienen. Die sind durch nichts zufriedenzustellen. Aber die freuen sich natürlich über eine derartige, in Anführungsstrichen, Provokation. Und wenn der Polizist dasteht, dann gibt es immer noch Leute in Nordirland und im Grenzgebiet der Republik, die diesen Polizisten erschießen würden. Ohne konkret formulieren zu können, was das bringt, aber sie würden das tun. Und dann stellt sich die entscheidende Frage, delegiert London jetzt 20 britische Soldaten, um den Polizisten zu bewachen? Und dann sind wir auf dem schlüpfrigen Pfad zu einem neuen Konflikt beziehungsweise zu einer erneuten Militarisierung der ohnehin existierenden Divergenzen in Nordirland.
Das heißt aber auch, wenn es zu keinem Deal kommt, dann ist diese Gefahr, die Sie da gerade heraufbeschworen haben, nicht vom Tisch.
Genau, das ist richtig. Niemand hat ein größeres Interesse als die Republik Irland und die Mehrheit der Bevölkerung, wenn nicht der Politiker in Nordirland, an einer Vereinbarung, die eben diese oft beschworene unsichtbare Grenze auf der Insel Irland gewährleistet. Deshalb war das buchstäblich der Angelpunkt der Verhandlungen in den letzten 18 Monaten. Und ich glaube, die britische Regierung hat das allzu lange nicht ernst genommen. Nordirland als Teil des Vereinigten Königreichs war meines Wissens, und ich habe diesen Referendumskampf sehr intensiv verfolgt, logischerweise, kein Thema vor dem Abstimmungsergebnis. Und das kam nachher für sehr viele Engländer als große Überraschung, dass es da eine Landgrenze gibt, die im Falle eines Brexit riesige Probleme aufwirft.
Ja, und ich muss auch mal dazu sagen, Martinoli wird sicherlich bestätigen, wenn EU-Politiker darüber reden, dass man die EU-Außengrenzen ganz sicher machen wolle, dann redet man meistens vor dem Hintergrund Immigranten und Migranten aus Nordafrika und Griechenland, Italien, Spanien. Genau genommen heißt eine Sicherung der EU-Außengrenze nach einem No-Deal zwischen dem United Kingdom und der EU natürlich auch, dass diese Grenze zwischen Irland und Nordirland, so es denn eine EU-Außengrenze wäre, speziell gesichert werden muss. Wie also, lautet auch die Frage, die sich die EU mal stellen muss, wie gehen wir eigentlich mit dieser Grenze um, wenn es zu einem No-Deal kommt? Wollen wir dann Frontex als Polizei wirklich dort einsetzen, um das genau nämlich zu erreichen, was Herr Alliert gerade geschildert hat?
Und das diskutiert auch, gerade niemand,
diese Frage. Das diskutiert niemand, ist aber eine der wichtigsten Fragen für die Zukunft, weil wir haben nur noch knapp 130, 140 Tage bis zum 29. März, dann haben wir genau diese Situation, wenn beide Seiten sich nicht auf einen Deal einigen. Die Frage für mich lautet dann, was eigentlich dann?
Aber ja, ich muss sagen, ich finde es ein bisschen überspitzt. Und es ist zu dramatisch. Man will die Berliner Mauer nicht hochziehen zwischen Nordirland und Irland. Es gibt nur die einzige Lösung. Wir müssen das unbedingt sehr, sehr langweilig machen. Ne? Weil das sonst, das Problem, das wir zu lösen haben hier ist es, entweder alle bleiben in der Soul Union. Und ich glaube, das geht auf lange Zeit nicht. Dann ist es da kein Brexit.
Das ist der sogenannte Backstop oder die Auffanglösung.
Das ist die, genau. Oder man wagt, und das versucht man, und das hat, glaube ich, sowieso ein bisschen, da kann man so ein ganz kleines bisschen Hilfe und Licht aus Brüssel, als man so vielleicht dann doch mit der Idee gekommen ist, man könnte dann dieser Zeit, diese Übergangszeit, könnte so lang dauern. Das hat auch ein Minister, der sehr nah an Theresa May ist, heute angekündigt bis 2022, dass alles sozusagen Schritt für Schritt geregelt wird mit dieser Grenze. Ich befürchte, dass es manchmal so, dass wenn man das so beschreibt, als so alles, was zwischen Irland und Nordirland problematisch ist, mit der EU oder mit diesem Austritt, mit diesem Brexit zu tun hat, dann vermisst man einiges. Zum Beispiel, wir haben kein Parlament zurzeit und das weiß ja, Jens, das sind ja alle beschäftigt sich auch sehr intensiv mit dieser Thematik. Schon seit geraumer Zeit kein funktionierendes Parlament in Nordirland. Nicht aus Gründen, die mit Brexit zu tun haben, sondern weil die Politik da nicht stimmt. Und das, der Friedensprozess, und die wir alle wollen, das ist natürlich, dass nichts wieder Schlimmes kommt in Irland und in Nordirland. Aber das sind auch Gründe, die innerhalb der Politik liegen, die dort in Irland, ich sage immer Irland, ich meine zwischen Irland und Nordirland, muss man sagen, ausführlicher sagen. Aber wenn wir sagen, oh ja, jetzt geht's los und es wird ein Polizisten erschossen oder was weiß ich, an der Grenze, weil ein Zollunion nicht geklappt hat, dann würde ich sagen, seien wir vorsichtig so ein bisschen, dass wir nicht das mit zu viel Drama beschreiben, was wir eigentlich viel logischer und mit kühlen Köpfen eigentlich lösen könnten.
Ich habe nur versucht, eine Frage zu beantworten, weshalb fürchtet man um den Frieden oder das Karfreitagsabkommen, wenn es eine harte Grenze gäbe? Und so aus der Luft kreiert ist dieses Szenario meines Erachtens nicht.
Wären wir bei Shakespeare, dann würde bei dieser durchaus sehr verwickelten Handlung jetzt irgendein Deus Ex Machina erscheinen und für eine wundersame Wendung sorgen. Shakespeare hätte das Problem lösen können. Ich bin mir absolut sicher. Er hat aber auch gute Dramen geschrieben. Es scheint doch so, als ob diese etwas krisenhafte Woche, die jetzt gerade angefangen hat, vielleicht ein guter Moment für einen guten Geist ist. Am Sonntag beim EU-Gipfel wird er auf jeden Fall gebraucht. Ist das vielleicht jetzt auch, wo wir alle so dermaßen tief im Sumpf stecken, vielleicht der Moment, sich mal frei zu schwimmen und im Grunde ein bisschen Common Sense wirken zu lassen? Seitens der EU oder seitens der Briten? Am besten von beiden.
Ja, also wenn ich mir überlege, das hätte die EU oder hat sie, glaube ich, ja schon gemacht. Wenn man sich diese 585 Seiten eindrucksvoll mal anschaut und durchliest, dann merkt man, wie stark die EU eigentlich den Forderungen des UK und des Her Majesty's Government nachgegeben hat. Plötzlich wird wieder über die Zollunion für ganz Großbritannien diskutiert. Man diskutiert über einen Special Deal für Northern Ireland. Dann kommen die Schotten jetzt und sagen, pass mal auf, wenn die Nordiren einen Special Deal bekommen, warum kriegen wir dann keinen? Dann läuft plötzlich so eine interne Grenze direkt zwischen Nordirland und Schottland. Man muss sich vorstellen, wenn man in Stranraer in Schottland steht und rüberschaut, kann man Nordirland wunderbar sehen. Das liegt ja alles sehr eng zusammen. Hinzu kommt, Irland, Nordirland und Schottland sind auch noch keltische Nachbarn. Wir reden über Geschichte. Das passt alles wunderbar. Engländer sind keine Kelten. Wenn ich das jetzt alles zusammennehme, ich weiß nicht,
ich bin eine Engländerin und ich bin eine Kelte. Hören Sie meinen Nachnamen?
Ja, natürlich. Das hätte ich bei McElroy auch erwartet, ja.
Aber ich bin wirklich ein Mischling aus dem Vereinigten Königreich. Entschuldigen Sie die Unterbrechung.
Ja, also, in Ordnung. Bei vielen Beobachtern stelle ich fest, ist einfach so ein bisschen im Moment Ratlosigkeit. Wie geht das jetzt weiter? Die EU hat nachgegeben, die andere Seite sagt, das wollen wir auf gar keinen Fall. Das ist das Beispiel, warum wir aus der EU raus wollen. Ja. Wo geht's jetzt lang? Was wollt ihr? Und was ist die andere Seite? Ich staune jeden Tag darüber, wie es da weitergehen soll. Es ist, glaube ich, einer der seltenen Momente, wo ich dann mal sagen muss, ich habe da keine Lösung. Nach Schottlands Unabhängigkeitsreferendum hatte ich so eine Ahnung. Aber in diesem Fall, Entschuldigung, Ratlosigkeit.
Die Keltin oder die Engländerin ist auch eine Journalistin. Und wenn ich dann morgens irgendwie mal bei mir die BBC anschalte und gucke, dann höre ich lauter Kollegen, die wunderbar über den Brexit erzählen, aber auch alle vollkommen lösungsfrei einfach vor sich hinreden. Niemand hat so eine richtige Ahnung. Wie ergeht's denn der Presse dieser Tage auf der Insel?
Gut und lebendig, sage ich Ihnen. Ja, das ist ja keine Lösung. Ich weiß nicht, ob wir die Leute sind, die unbedingt ein frisch gebackenes Antwort liefern können. Ich denke, so wie Sie hatten Shakespeare erwähnt, und das war sehr schön. Ich habe mir mal kurz überlegt, was für eine Held oder Helden das lösen könnte. Aber ich bin so bei Brecht irgendwie stehen geblieben und guter Mensch von Setzwan. Das Ende lautet so ungefähr, ja, sucht euch selbst den Schluss, der Vorhang zu und alle Fragen offen. Es muss ein guter sein, muss. Und so ein bisschen in diesem Sinne, ich glaube, es wird wird irgendwo ein Kompromiss liegen. Es kann nicht sein, dass alles auseinanderbricht, nur weil die Briten, also ob das gut war oder nicht gut, den Brexit gewählt haben. Ich wünschte mir nur, wenn ich mir eins wünschen durfte, auch in dieser Runde und vielleicht nur, weil wir jetzt in Deutschland zu hören sind, dass eine Rolle besser so geschaffen sein könnte für die Staaten wie Großbritannien, die in Europa sind, die sich doch nach wie vor nach Europa orientieren, aber nicht in diesem Kern Europa bleiben wollen. Und ich glaube, dass es diese Situation ist, glaube ich, die Ursache von vielem, was damals, Entschuldigung, seitdem schiefgelaufen ist. Das ist leider, die EU ist nicht flexibel und wir sind halt ein bisschen anders. Und das ist, glaube ich, so, dieses Spannungsfeld bewegen wir uns leider.
Herr Aliot, sind die Engländer so anders als die Iren?
Ja, schon. Selbst der Humor ist anders. Beide Länder haben einen blühenden Humor, aber es sind zwei verschiedene Tierchen. Wenn ich auch noch meine Kärtchen auf den Tisch legen darf. Ganz konkret, ich glaube, Theresa May wird nicht gestürzt werden. Ich meine, dass das Unterhaus diesen Scheidungsvertrag ablehnen wird, bin aber trotz der konstitutionellen Belehrung durch Frau McElvoy immer noch der Meinung, dass das Unterhaus den vertragslosen Zustand irgendwie verhindern wird. Wie es das tut, beziehungsweise mit welchem Schuhlöffel es das tut, ob das mit einer Verlängerung des Austritts, der Austrittsperiode dieser Article 50 zwei Jahre geschehen wird, ob das mit einer Neuwahl geschehen wird, die meines Erachtens überhaupt nichts löst, weil Labour ja auch nicht weiß, wo sie hinwollen, oder schließlich, ob das mit einem zweiten Referendum gelöst werden wird, das kann ich nicht sagen. Ich tendiere dazu, das zweite Referendum zu unterstellen, das letztlich dem ganzen Brexit-Spuk dann ein Ende machen könnte.
Ich hatte neulich mit einem Kollegen in England per Mail so ein bisschen kommuniziert und da kam die Frage auf, hoffentlich können wir uns ein bisschen zurücklehnen und wieder entspannter sein, wenn der Brexit erstmal passiert ist, wenn er vorbei ist. Und das ist eine Frage, wo ich dann stutzte und sagte, wann ist eigentlich der Brexit vorbei? Ja? Wann hört er auf, Brexit zu sein und es ist wieder Alltag? Was glauben Sie?
Ja, also wenn man die Daten mal zur Rate zieht, die EU wie auch das United Kingdom Government derzeit verhandeln, gibt es ein Datum, das zumindest mal feststeht. Der 29. März 2019, 23 Uhr britischer Zeit, 24 Uhr kontinentaleuropäischer Zeit. Dann soll da etwas stattfinden, an dem man sich mal orientieren kann. Aber ich glaube nun auch nicht, dass damit alles gelöst ist. Denn dann geht es erst richtig los. Kollegen haben mich gefragt, wie geht das weiter? Ich habe gesagt, ich danke der britischen Regierung, dass sie für die nächsten 5 bis 7 Jahre mit diesem Thema Vollbeschäftigung haben.
Es ist ein bisschen wie so ein Autounfall, nicht? Der Unfall dauert ja auch nur ein paar Sekunden, aber die Folgen sind manchmal ein Leben lang zu spüren. Herr Aliot, wann ist der Brexit vorbei?
Ich meine, er wird kassiert. Das heißt, er wird rückgängig gemacht auf irgendeine Art und Weise. Denn
dann haben wir Brino, den Brexit in name
genau.
Only.
Genau, denn das, was Theresa May jetzt für 4 Jahre lang vorschlägt, ist eine Kastration des Vereinigten Königreichs im politischen Sinne, was Einfluss betrifft, aber ökonomisch ändert sich vorläufig fast überhaupt nichts.
Und ganz kurz noch Frau McElvoy zum Schluss. Wann endet der Brexit? Ja. Ist er Futter für unser gesamtes Berufsleben und darüber hinaus?
Ich glaube, ich würde sagen, es dauert jetzt, ich habe immer gedacht, dass es eine Geschichte von vielleicht 5 bis 6 Jahren, bis irgendetwas erledigt ist. Man sagt so schön, dass das wie das Hotel Kalifornien in dem Lied, man kann jederzeit auschecken, aber das Hotel nicht verlassen. So sieht das aus. Ich glaube, das ist jedoch ein Wunschdenken, zu sagen, man kann das einfach rückgängig machen, man kann die Uhr nicht zurückstellen. Es wird irgendein Brexit geben. Es wird vielleicht nicht der Brexit sein, der wir jetzt heute vor uns haben.
Das war Anne McElvoy, Senior Editor der Zeitschrift The Economist, Martin Aljot, Irland-Korrespondent in Dublin und hier im Studio Udo Seiwert-Fauti, freier Journalist, zum Thema Showdown in London, zerreißt der Brexit Großbritannien? Das Ganze können Sie auch bei uns im Internet gerne noch einmal hören oder sich runterladen unter www.swr2.de/forum. Die Diskussionsleitung hatte Thomas Ihm.